ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Die geistigen Fähigkeiten, welche man gewöhnlich die analytischen nennt, sind selbst ihrem ganzen Wesen nach der Analyse schwer zugänglich. Wir beurteilen sie nur nach ihren Wirkungen.
So beginnt die 1841 erschienene Kurzgeschichte »Der Doppelmord in der Rue Morgue« des US-amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe. Aufgeklärt wird der Fall von
Auguste Dupin. Der junge Mann stammte aus einer aristokratischen Familie.
Auguste Dupin kommt aus Paris, im 19. Jahrhundert der Inbegriff der modernen Großstadt. Zentrum von Wissenschaft und Aufklärung ebenso wie Schauplatz dunkler Machenschaften und mysteriöser Verbrechen. Poe Dupin ist kein professioneller Ermittler, aber der erste analytisch denkende Detektiv der Literaturgeschichte.
In seinem ersten Fall untersucht Dupin die bestialischen Morde in der Rue Morgue. Die Opfer werden im vierten Stock eines ansonsten leerstehenden Hauses gefunden. Alle Türen, alle Fenster
von innen verriegelt. Ein scheinbar unlösbarer Fall.
Und zugleich die Erfindung eines neuen literarischen Genres. Die Detektivgeschichte. Das Neue daran, im Fokus steht der Ermittler, der die Tat aufklärt.
Poes deduktiv ermittelnder Detektiv verändert die Literaturgeschichte für immer.
Der Analytiker, wie Poe seinen Ermittlertypus ja nennt, denkt logisch, aber an Möglichkeiten und Zusammenhänge, die einem konventionelleren Verstandesgebrauch als abwegig erscheinen müssen oder eben erst gar nicht in den Sinn kommen.
Erläutert der Literaturwissenschaftler Manuel Bauer, Professor an der Universität Marburg, spezialisiert auf Kriminalliteratur von der Antike bis in die Gegenwart. Schon Ödipus in der Antike ist eine Kriminalgeschichte, gegossen in ein Drama mit Versmaß. Doch im 19. Jahrhundert passiert eine grundlegende Perspektivveränderung, die auch die Kriminalliteratur der nachfolgenden Epochen prägen wird.
Man könnte sagen, in Poes Erzählungen vollzieht sich gewissermaßen eine kopernikanische Wende der Kriminalliteratur. Die Kriminalliteratur vor der Einführung des Detektivs handelt meist nicht von der Aufklärung eines Kriminalfalls, sondern von dessen Ursachen und von den Folgen für den Täter. Sei es in biblischen Geschichten wie der von Kain und Abel, sei es in der antiken Tragödie, die ja oft von der Entwicklung hin zu einem Mord und dessen blutiger Vergeltung handelt, oder sei es in Shakespeares Königsdramen, wo die seelischen Voraussetzungen des Mörders erkundet werden, aber auch die Gewissensplagen nach der Tat.
In Europa ist Kriminalliteratur vor allem im 18., aber auch noch im 19. Jahrhundert mehr oder minder gleichbedeutend mit
Fallgeschichten.
Dabei handelt es sich um Texte, die meistens gar keine Literatur sein wollen, weil sie sich mit wahren Kriminal- und Rechtsfällen beschäftigen. Also gewissermaßen das, was wir mittlerweile True Crime nennen würden.
Dann kommen Dupin und Holmes. Exzentrische, schillernde Persönlichkeiten, die zugleich analytisch deduktiv ermitteln und neue wissenschaftliche Methoden anwenden.
Das passiert nicht aus heiterem Himmel. An die Stelle der Räuberliteratur, wo das Verbrechen im düsteren, unheimlichen Wald geschieht, rückt durch die zunehmende Verstädterung, durch das Wohnen Tür an Tür, das heimliche Verbrechen in den Fokus.
Und wenn der Kriminelle verstohlen agiert, dann wird auch die Aufklärung durch einen Ermittler interessant.
Zugespitzt gesagt, nicht die womöglich qualvolle seelische Verfassung des Verbrechers, sei es vor, sei es nach der Tat, spielt eine Rolle. Es ist vielmehr alles auf die durchaus lustvolle Tätigkeit des Ermittlers und dessen Verstandesgebrauch ausgerichtet. Und genau diese Überlagerung von analytischem Denken und kreativem, man könnte sogar sagen ästhetischem Denken oder ästhetischen Anteilen in der Auffindung der Lösung macht die Kunstfigur des literarischen Detektivs aus, weit über Poe hinaus.
Erschienen sind Poes Detektivgeschichten in Zeitschriften. Günstig und überall zu haben, das Massenmedium seiner Zeit. Entsprechend schreibt Poe spannend und verständlich für ein breites Publikum. Leserinnen und Leser sind begeistert. die Literaturkritik weniger.
Effektheischend, ohne emotionale Tiefe, konstruiert.
Eine der Innovationen von Poes Detektivgeschichten: wer sie liest, darf und soll miträtseln und so dem Täter auf die Schliche kommen, wie der scharfsinnige Detektiv, indem er ausschließt, was nicht sein kann. Auch wenn Dupins Lösung für den Fall in der Rue Morgue erstmal völlig absurd erscheint.
Der Mörder ist ein Orang-Utan, der seinem Halter, einem Seemann, entkommen ist.
Zur Aufklärung kombiniert Dupin die Indizien, die für die Polizei keinen Sinn ergeben haben.
Die Zeugenaussagen über eine ausländische, quietschende und kreischende Stimme, die Art der Verletzungen bei den Opfern, die Wunden entstanden durch Krallen und übermenschliche Kraft, mit der eines der Opfer weit in den Kamin geschoben war, und das blutige Rasiermesser. Der Täter hat seinen Besitzer bei der Rasur beobachtet und das dann in der Rue Morgue nachgeahmt.
Diese Erklärung wirkt völlig grotesk. Aber durch diese aberwitzig anmutende Annahme fügt sich alles, was vorher rätselhaft war, zu einer harmonischen, gerundeten oder geordneten Erklärung.
Schließe durch Messen alles aus, was nicht sein kann, dann muss das, was übrig bleibt, stimmen, egal ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist.
Lautet auch die Devise von Dr. Marc Benecke, Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie. Ein Sonderbereich der Forensik, bei der Insekten in den Leichen, wie Fliegenmaden und Käfer, untersucht werden, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Eine Methode, die auch Dupin bestimmt sehr interessiert hätte. Nicht nur in der Literatur werden Verbrechen auf analytische, logische und naturwissenschaftliche Art und Weise aufgeklärt. Auch bei der realen Kriminalpolizei. Heute selbstverständlich, doch etabliert hat sich diese Denk- und Arbeitsweise tatsächlich erst so langsam im 19. Jahrhundert. Und gespiegelt oder sogar antizipiert wurde sie in der Literatur. Auch wenn Poe nicht der allererste war.
Es gab schon im 13. Jahrhundert ein Buch von Sung Tse, das war so ein Untersuchungsrichter in China, der hat eher sachlich, in einem eher Sachbuch, hat er aber auch schon diese Figur eingeführt, nämlich sich selbst. Also der hat auch schon den berühmten Mord im Reisfeld bearbeitet, wo er gesehen hat, dass Fliegen nicht mehr fürs Auge sichtbare Blutspuren an einer Sichel, die für einen Mord verwendet wurde, dass sie die umflogen haben. Also deswegen, das hat schon länger gegärt, das Ganze.
Doch im 19. Jahrhundert bekam diese Art des Ermittelns nochmal eine ganz andere Dynamik und begründete ein neues Genre, das Massen von Lesern an sich band. Als sich das wissenschaftliche Weltbild insgesamt etablierte, geprägt durch den unerschütterlichen Glauben an technischen Fortschritt, die Institutionalisierung von Naturwissenschaften und die Herausbildung neuer Disziplinen wie Biochemie, Mikrobiologie oder Psychologie.
Also den Menschen wurde klar, dass man durch Forschen und Messen, unabhängig vom sozialen Zusammenhang, eine tatsächliche Vorhersage oder in unserem Fall der Kriminalistik tatsächlich messbar, beweisbar durchführen kann. Und das nützt was.
Der Kriminalbiologe Marc Benecke ist nicht von ungefähr Mitglied der deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Holmes ermittelt, fast 50 Jahre nach Dupin, nach denselben Prinzipien.
Analytisch, wissenschaftlich und dem Ausschlussprinzip folgend.
Holmes und Dupin klären ihre Fälle mit kühlem Intellekt und ohne moralische Motivation oder Wertung.
Die Welt ist voller offensichtlicher Dinge, die zufällig absolut niemand bemerkt,
sagt Sherlock Holmes in Der Hund von Baskerville von 1902. Holmes ist der wohl berühmteste Detektiv aller Zeiten. Erdacht von dem schottischen Arzt Arthur Conan Doyle, der schon früh begeistert Edgar Allan Poe gelesen hat. Von dessen Detektivgeschichten hat er sich stark inspirieren lassen. So hat er zum Beispiel für seinen Sherlock Holmes das sogenannte Ausschlussprinzip übernommen, also die logische Denkmethode, durch das Ausschließen all dessen, was unmöglich passiert sein kann oder sehr unwahrscheinlich ist, das wahrscheinlichste Szenario zu identifizieren. Messerscharfe, logische Schlussfolgerungen also.
Ich rate nie. Es ist eine entsetzliche Angewohnheit, die der logischen Fähigkeit schadet.
Betont Holmes in Das Zeichen der Vier schon 1890.
Arthur Conan Doyles Holmes Erzählungen verdanken Edgar Allan Poe alles. Literarisch betrachtet könnte man vielleicht etwas despektierlich sagen, ist Arthur Conan Doyle ein Zwerg auf den Schultern eines Riesen. Heißt aber auch, dass er damit weiter blicken kann. Ohne Poes Erzählungen über Dupin wäre der Holmes-Kosmos kaum möglich und denkbar gewesen.
So der Literaturwissenschaftler Manuel Bauer. Dupin und auch Holmes kritisieren, dass moralische Vorstellungen von Ermittlern, Vorurteile und unbewusste Annahmen von Zeugen das Urteil stark beeinflussen, gespeist von den realen Beobachtungen ihrer Erfinder in deren Gegenwart.
Es ist ein kapitaler Fehler, Theorien aufzustellen, bevor man Beweise hat. Man fängt an, sich Theorien zurechtzubiegen, um sie den Fakten anzupassen, anstatt die Fakten den Theorien anzupassen,
sagt Sherlock Holmes in »Ein Skandal in Böhmen« von 1891.
Wichtig auch noch, Dupin geht es überhaupt nicht um moralische Werte, um Gerechtigkeit oder die Ergreifung des wahren Täters. Er betreibt Verbrechensaufklärung aus Liebe zur Kunst.
Ein Verbrechen zu durchschauen ist für Dupin wie das Entschlüsseln eines komplexen Gemäldes oder Gedichts. Dupin ist nicht fasziniert von der Grausamkeit oder Bosheit des Täters, sondern ihn interessiert das Verbrechen als ästhetisches Rätsel.
Einerseits spielt Moral und Ethik und sowas überhaupt keine Rolle, Religion auch nicht. Aber andererseits geht es darum, und das vergessen viele, dass wir die Einzigen sind, die die messbare Wahrheit liefern können. Die messbare Wahrheit wird vor Gericht garantiert nicht durch Zeugen, Zeuginnen Aussagen, durch das Abschätzen dessen, was jemand macht oder so, wird das eingeengt.
Sagt der international anerkannte Forensiker und Sherlockianer Mark Benecke über seine eigene Arbeit als kriminologischer Sachverständiger.
Doch messbare Wahrheiten sind im Zeitalter von Arthur Conan Doyle noch alles andere als selbstverständlich. Doyle ist Arzt und Naturwissenschaftler mit großem Interesse an dem jungen Fach Chemie. Eine Faszination, die sich in der Figur Sherlock Holmes widerspiegelt. Zum Schrecken seines Mitbewohners und Assistenten Watson führt Holmes in der Männer-WG chemische Experimente durch. Insofern entwickelt Doyle sein literarisches Vorbild Dupin weiter. Er lässt Sherlock in der Chemie Entdeckungen machen, die auch in der Realität seines Autors eben erst gemacht wurden. Sherlock wird zur visionären Projektionsfläche, wie die Naturwissenschaften die Kriminalistik verändern könnten. Forensik und Spurensuche, für heutige Leser selbstverständliches Beiwerk eines Krimis, Ende des 19. Jahrhunderts revolutionär. Die fiktiven Ermittler Auguste Dupin und Sherlock Holmes haben der realen Kriminalistik eine ganze Reihe von Impulsen gegeben.
Lange vor der Etablierung moderner Kriminallabore, das war erst in den 1920ern in den USA, nutzt Sherlock Holmes Methoden wie
Analyse von Blutspuren,
Untersuchung von Fingerabdrücken,
Spurensicherung etwa in Form von Schmauchspuren, Giftspuren,
Profiling,
das Locard-Prinzip, benannt nach dem französischen Kriminalwissenschaftler Edmond Locard. Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur.
Dieses fundamentale Gesetz der modernen Gerichtsmedizin, dass jede Berührung des Täters mit dem Tatort oder Opfer mikroskopisch kleine Beweise wie DNA, Fasern, Staub hinterlässt, so arbeitet bereits Sherlock Holmes. Natürlich erfindet sein Autor Arthur Conan Doyle nicht frei, sondern stützt sich auf Erkenntnisse in der Chemie, die jedoch einer breiten Öffentlichkeit noch völlig unbekannt waren. Und auch noch nicht so selbstverständlich Teil der Kriminalistik wie heute. 1832 beispielsweise hat der britische Naturwissenschaftler James Marsh den ersten chemischen Nachweis für Arsen entwickelt. Die Voraussetzung, um einen Giftmord eindeutig zu erkennen.
Messen, nicht denken. Also ich finde, bei Edgar Allan Poe und bei Arthur Conan Doyle ist es grundsätzlich doppelbödig und finster. Von vornherein. Aber sie bringen eben Licht in die Sache durchs Messen.
Man könnte sagen, nicht, dass diese Figuren sich mit der Aufklärung von Verbrechen beschäftigen, ist entscheidend, sondern wie sie das tun. Nämlich mit einer Mischung aus analytischem und fantasievollem Denken und sozusagen methodischem Operieren. der klassische Detektiv, also angefangen von Poe Dupin über Sherlock Holmes und die zahlreichen Detektivfiguren aus dem sogenannten Golden Age des Detektivromans, also Hercule Poirot, Lord Peter und so weiter, sind eigentlich alle Schöngeister, philosophisch und ästhetisch interessierte Bohems, gesellschaftliche Außenseiter, Junggesellen, nicht zu vernachlässigen. Und sie sind vor allem keine Polizisten. Die außerordentlichen, sozusagen intellektuellen Fähigkeiten finden ihren Ausdruck in einer exzentrischen Persönlichkeit und die wurde zum entscheidenden Merkmal dieses literarischen Detektivs.
Erläutert Manuel Bauer. Schwermütig und einsam, mit wenig Zugang zu den eigenen Gefühlen, jedoch durchaus empathisch mit anderen. Immer im Kampf für Gerechtigkeit und auch für die Menschen, die sich Gerechtigkeit finanziell nicht leisten konnten. Selbst jedoch ungern Teil sozialer Verpflichtungen, oft genug distanziert und lichtscheu.
Licht ist etwas, das Dupin vulgär findet.
Und Sherlock Holmes schwankt zwischen extremer Rastlosigkeit und lethargischer Melancholie und greift in Momenten der Langeweile und in Situationen, in denen er doch Gefahr läuft, seine Gefühle zu sehr zu spüren, zu Kokain. Poe und Doyle stilisieren ihre literarischen Detektive zu genialischen Exzentrikern.
Sherlock Holmes kann nicht aufhören. Er darf nicht aufhören.
Er ist der unsterbliche Ermittler.
Unsterblich ist Holmes zunächst einmal ganz buchstäblich, weil sein Autor ihn nicht sterben lassen konnte.
Obwohl er es gerne getan hätte. Nach dem 24. Fall wollte Conan Doyle den letzten schreiben.
In der Erzählung Das letzte Problem von 1893 ließ er ihn die Reichenbach-Fälle hinabstürzen im Kampf mit Professor Moriarty.
Seinem großen Gegenspieler. Das sollte es gewesen sein für Holmes, dachte sich sein Autor. Aber die Emotionen der lesenden Öffentlichkeit, innerhalb derer viele Sherlock Holmes für einen realen Menschen hielten und sogar auf der Straße um ihn trauerten, waren einfach zu überwältigend. Holmes musste zurückkehren.
Obwohl der Autor seinen Helden also schon nach wenigen Jahren loswerden wollte, musste er sich dann doch 4 Jahrzehnte lang mit ihm herumschlagen, was ihm finanziell ganz sicher nicht geschadet hat.
Detektive wie Sherlock Holmes haben das Potenzial zum Mediensuperstar.
Der Eigenname Arthur Conan Doyle ist weit weniger geläufig als derjenige seines Helden. Ich glaube, es gibt keine andere literarische Figur, die sich jemals derart von ihrem Schöpfer abgelöst hat. Man könnte sagen, die Figur hat ihren Schöpfer überlebt, der die Figur umbringen wollte.
Denn es werden nach wie vor nicht nur die Originalgeschichten von Arthur Conan Doyle neu aufgelegt, sondern unzählige Menschen schreiben bis heute neue Sherlock-Holmes-Geschichten. Zum Teil professionelle Autoren, zum Teil Fanfiction.
Das führt dazu, dass Sherlock Holmes, sei es in modernisierter Gestalt oder sei es in historistischer Manier, auch jetzt noch, also fast 100 Jahre nach der letzten Originalerzählung, unverdrossen weiter neue Fälle löst.
Wissenschaft statt Bauchgefühl. Verbrechensaufklärung durch Analyse.
Sherlock Holmes und seine Methoden auch für den echten Ermittler von heute realistisch?
Ich finde persönlich, jetzt bin ich aber auch Sherlockianer, ich finde die Fälle eigentlich in a nutshell, also finde ich die gut und auch realistisch eigentlich. Ich will mal Beispiele sagen. Nehmen wir mal die Spionage. Also Sherlock Holmes bezahlt da mit den Schillingen, bezahlt er da seine Straßengänge. Das ist so. Das machen die verdeckten Ermittler, Ermittlerinnen genauso machen die das. Die haben Leute, die, wo man gar nicht wissen will, was die selber so anstellen. Hauptsache, die liefern die Infos. Wir haben die Zigarrenasche, Zigarettenasche, Pfeifenasche. Solche Spuren gibt's auch. Lacksplitter, Schuhabdrücke, Erbgutdatenbanken.
Nach diesen Prinzipien und Mustern funktionieren Krimis nach wie vor.
Viele stellen Täterprofile, Spurensicherung und Forensik ins Zentrum der Handlung.
Die David Hunter-Reihe von Simon Beckett, Das Schweigen der Lämmer, Bones, die Knochenjägerin, Dexter oder CSI, den Tätern auf der Spur.
Arthur Conan Doyle machte diese damals revolutionären Methoden der Spurensicherung und Analyse zu zentralen Bestandteilen seiner Geschichten. Methoden, die seinen Zeitgenossen fast wie Science-Fiction vorkommen mussten. Holmes nahm schon 1903 Fingerabdrücke. eine Methode, die Scotland Yard zum allerersten Mal 1897 zur Überführung eines Täters genutzt und erst 1901 offiziell als kriminalistische Methode eingeführt hatte.
Es klingt vielleicht banal, aber es ist mir doch wichtig, dass bei allen etwaigen Auswirkungen auf reale Kriminalistik Figuren wie Dupin oder Holmes eben Kunstfiguren sind und die von ihnen handelnden Erzählungen Fiktionen, literarische Texte, die keinen Anspruch auf außerliterarische Wahrheit erheben.
Sherlock Holmes ist tatsächlich für die Öffentlichkeit, weil da kann sich alles rein ergießen, was die Menschen da gerne sehen wollen. Zum Beispiel insbesondere die Gerechtigkeit oder das Gute siegt. Also das möchten aber die Menschen, dann fühlen sie sich wohler. Für solche Dinge steht dann halt der Meisterdetektiv.
In der Zeit, als Sherlock Holmes seine fiktiven Fälle löste, hielten die realen und brutalen Morde von Jack the Ripper London für mehrere Jahre in Atem. In der großen und mächtigen Metropole gedeihen Armut, Elend und Verbrechen.
Daten, Daten, Daten. Ohne Ton kann ich keine Ziegel herstellen.
So Sherlock Holmes in Das Abenteuer der Kupferbuchen von 1892. Und in Ein Skandal in Böhmen aus dem gleichen Jahr.
Es ist ein kapitaler Fehler, Theorien aufzustellen, bevor einem Daten vorliegen.
Ich habe da in vieler Hinsicht was gelernt. Messen, nicht denken.
Wie es Meisterdetektiv Sherlock Holmes schon 1890 in Das Zeichen der Vier sagte.
Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit. Wie unwahrscheinlich sie auch ist.
Frank Halbach über die berühmten Detektive Auguste Dupin und Sherlock Holmes und die Entstehung der Kriminalistik im Zeitalter der Naturwissenschaften. Wer mehr über die Zeitgeschichte im London des 19. Jahrhunderts erfahren möchte und über den Arzt und Schriftsteller Arthur Conan Doyle, dem sei der Podcast Sherlock Holmes und sein Autor Doyle – eine komplizierte Beziehung – empfohlen. Ihr findet ihn als Link in den Shownotes und bei Radio Wissen in ARD Sounds.